Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, raten Sie mal, wer heute Geburtstag hat. Richtig, die Space Oddity von David Bowie ist es. Wir vollziehen die Songanalyse. Happy Birthday to you, Space Oddity. David Bowies Wahnsinnssong hat heute ganz genau 50 Jahre auf dem Buckel. Und deshalb haben wir den Pop- und Kulturhistoriker Bodo Mrozek gebeten. Hören Sie doch nochmal rein für uns und erzählen, was diesen Song so unvergesslich macht.
Auf der reinen Ebene der Instrumentierung hat er einen sehr experimentellen Charakter. Es sind ja am Anfang des Songs so Durchsagen aus dem Funkgerät von der Ground Control reingeschnitten in einer Collage-Technik. Er verwendet aber auch eine ganz neue Instrumentierung, etwa das Stylophon. Das ist so ein kleines Gerät gewesen, eigentlich eher für Kinder, wo man Klaviertasten mit einem metallenen Stäbchen anschlagen konnte, was so einen verzerrten metallischen Ton ergeben hat. Und er verwendet auch das Melotron, ein Gerät, was eigentlich der Vorläufer des Samplers ist, in dem man also per Tonband aufgenommene Stücke etwa von ganzen Orchestern in die Musik hineinschneiden kann. Und diese Instrumentierung, die wird dann hier vielleicht zum ersten Mal in einem ernsthaften Popsong verwendet. Und später auch von Bands etwa wie Kraftwerk, Genesis aufgenommen. Sie kommt also in der elektronischen Musik dann weiter vor. Der Song ist auch nicht ganz zufällig zum Hit geworden. Er folgte auch einer sehr cleveren Marketingstrategie. Er ist ja erschienen auf dem zweiten Album im Jahr 1969 und jetzt erstmals beim großen Label Philips. Und es war die Marketing-Idee des Managements, diesen Song eigentlich zeitgleich mit dem Start der Mondrakete Apollo 11 zusammen zu veröffentlichen. Und er wurde dann vielleicht auch eher zufällig tatsächlich von der BBC als Hintergrundmusik verwendet zur Übertragung der Bilder der Landung vom Mond. Man hat danach eigentlich darauf verzichtet, den Song zu spielen, weil man bemerkt hat, dass die tiefe Melancholie dieses Songs, der ja auch nicht gut ausgeht, der Astronaut treibt also alleine ins All und er wird nicht zurückkehren. Und man hat darauf verzichtet, bis die Raumkapsel wieder sicher auf der Erde gelandet war, den Song zu spielen. Dass wir ganz allein sind im Universum mit unserer kleinen Kugel Erde. Diese Perspektive vom Astronauten, der auf dem Mond steht und jetzt runterguckt auf die Erde, die wird hier in der Popkultur vertont. Und das bringt Pop eben auch weiter einen Schritt auf dem Weg zur ernsthaften Gegenwartskunst, die sich mit den großen Themen und den großen Fragen unserer Zeit auseinandersetzt.
So, kleiner Schauplatzwechsel jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur. Auf wundersame Art und Weise habe ich mich aus dem Studio herausgebeamt nach Berlin Mitte. An einen Ort, der ein Paradies sein müsste, theoretisch, für alle, die sagen, früher war alles besser. Ich stehe vor dem medienarchäologischen Fundus der Humboldt-Universität zu Berlin und treffe hier auf Dr. Stefan Hölgen, der einst über den Serienkillerfilm promoviert hat und jetzt inmitten von Grammophonen, alten Kassettenrekordern, Videokameras und sonstigen aus der Zeit gefallenen Technikbeständen wirkt. Und ich bin gespannt, auf was ich hier treffe und wie weit zurück in der Zeit die Reise gehen wird und was sie uns über die Gegenwart zu sagen vermag. Also gehen wir mal rein. Tag, Herr Höltgen.
Ja, schönen guten Tag.
Das klingt ja jetzt hier gerade nach Berghain, interessanterweise. Ich bin aber nicht im Berghain, sondern im medienarchäologischen Fundus der HU Berlin.
Das ist ganz richtig, ja. Wir haben hier neuerdings, also noch nicht so lange, auch ein Analog-Audio- und Videostudio bei uns im medienarchäologischen Fundus. Und hier findet jetzt gerade eine Lehrveranstaltung statt über Analog-Synthesizer.
Hallo, Lehrveranstaltung.
Hallo. Was
Was genau passiert auf der Lehrveranstaltung?
Die Studierenden lernen Stück für Stück den Umgang mit analogen Synthesizern in verschiedenen Formen, die existieren, also von Rhythmus-Synthesizern über Melodie-Synthesizern und anderen.
Vielleicht noch lauter drehen fürs Radio, der lieblichen Synthesizer-Klänge. Also das erinnert mich schon mal an ganz gegenwärtige Samstagabend-Erlebnisse. Herr Höcken, spazieren wir unauffällig in den anderen Teil des Medienarchivs, wo ich einen bunten Reigen von Gerätschaften ausmachen kann. Ich sehe vor allen Dingen sehr viele Uhren mit Zeigern. Ich sehe eine Puppe. Die Vorläuferin von Chucky der Mörderpuppe?
Naja, sagen wir mal so, sie kann zumindest ganz ähnliche Dinge wie Chucky die Mörderpuppe. Sie kann laufen und sprechen und sie ist dabei sehr gruselig. Also das hat sie ja zumindest mit ihr gemeinsam. Wir haben diese Puppe, weil sie eben laufen und sprechen kann, insbesondere weil sie sprechen kann. Hier, wenn man das mal aufklappt, sieht man in dem Tonsystem einen kleinen Schallplattenspieler. Ne? Da konnte man also verschiedene Schallplatten kaufen, die man in diese Puppe einführt und die dann Kinderreime, Lieder und so weiter und so fort enthalten. Und dann konnte man das einschalten. Das geht jetzt leider gerade nicht, weil wir hier ein Batteriefach haben. Aber dann singt die halt, wenn man auf den Knopf drückt. Und wenn man dann noch einen anderen Knopf drückt, dann läuft die auch noch.
So muss sie also derzeit leider schweigen, die Puppe. Was lebt denn von den Gegenständen der Vergangenheit hier? Was können wir uns mal etwas näher anschauen und auch zu Gehöre führen?
Also der medienarchäologische Fundus ist ja zunächst mal eine Sammlung von Geräten, die im Prinzip funktionieren, sage ich jetzt mal. Im Prinzip heißt, dass die Studenten hier anhand der Strukturen, die sie sehen bei den geöffneten Geräten, sie haben ja eben schon gesagt, hier findet man Uhren, Radios, Kameras und so weiter und so fort, anhand dieser Strukturen erkennen sollen, wie die Funktion von medientechnischen Geräten ist. Einige funktionieren aber nicht nur im Prinzip, sondern auch tatsächlich wirklich. Und da hätten wir zum Beispiel hier den Edison-Phonograph, das ein Gerät ist, mit dem sehr früher Zeit Schallaufnahmen wiedergeben konnte. Man konnte damit auch Schall aufnehmen. Und da haben wir also einen ergattert und auch noch ein paar Tonwalzen und Rollen. Die sind in so einer Verpackung drin, die muss man dann rausholen. Dann hat man so eine 10 cm lange Walze in der Hand. Und diese Walze muss man in den Phonographen einspannen. Und dann muss man den Phonographen wie ein Uhrwerk aufziehen. Das mache ich jetzt mal. Das ist so ähnlich, wie wenn man eine Spieluhr aufzieht. So, und jetzt senke ich mal die Nadel auf die Walze. Also wir haben so ein Gerät mit so einem Schalltrichter, das ist alles voll mechanisch, da ist keine Elektrizität im Spiel.
Klingt wie im Marlene Dietrich-Film.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein männlicher Sänger. Ich schaue mal hier drauf. The Berlin Phonograph Works. Lautstark und haltbar. Die sind auch relativ stabil und gehen nicht so schnell kaputt. Also die kann man auch schon mal 100 Jahre in den Schrank stellen und danach immer noch hören.
Insofern man noch unter den Lebenden weilt.
Das stimmt natürlich, ja. Das ist die Bedingung. Oder die Nachfahren hören sich das dann eben an.
Oh, das ist faszinierend. Selbst wenn man gar nichts kapiert, macht das einfach Spaß,
ja, sich dieses Ding anzugucken. Warum haben wir die eigentlich? Es gibt hier vorne einen sogenannten Fliehkraftregler. Also wir haben sie natürlich erstmal, weil sie ein medientechnisches Artefakt ist. Und weil sie uns auch ungefähr zeigt, wie sozusagen bestimmte Brückentechnologien bis hin zu der Audio-Medientechnik, die wir heute benutzen, entstanden sind. Aber hier drin ist ein kleiner Fliehkraftregler. Das sind so drei Kugeln, die rotieren. Wenn ich das jetzt loslasse, dann fangen die an, sich ganz wie wild zu drehen. Und die sorgen für die Gleichförmigkeit der Bewegung, damit die, ich meine, das hat es zwar gerade so ein bisschen geleiert, aber eigentlich soll das nicht leiern, weil diese Kugeln nämlich immer dann, wenn das Ding zu schnell wird, eine Gegenkraft erzeugen, sodass es dadurch gebremst wird. Und wenn es langsamer wird, wird die Gegenkraft kleiner, sodass es schneller bleibt. Das ist ein ähnliches Prinzip wie auch in der Dampfmaschine, die dafür sorgt, dass die Kraftausgabe einer Dampfmaschine immer etwa die gleiche Menge ist.
Herr Höcken, ich merke, Sie sind begeistert. Wie ist diese Begeisterung zu erklären?
Wie ich sie mir selbst erkläre, ist erstmal so, dass wir die Sachen, die wir hier unten im Fundus und auch in anderen Sammlungen, die wir hier haben, nicht deswegen sammeln, weil wir ein Museum wären, weil wir den Leuten zeigen wollen, was es früher mal gegeben hat, sondern weil wir den Leuten zeigen wollen, was es in Medientechnik schon immer gegeben hat, damit sie Medientechnik ist. Und was aus der Medientechnik eigentlich aus ganz anderen Sphären kommt, wie jetzt zum Beispiel gerade dieser Fliehkraftregler, der aus der Dampfmaschinentechnik kommt. Das heißt, der medienarchäologische Fundus, und das ist das, was mich damit am meisten fasziniert, zeigt eigentlich, dass Medien gar keine historischen Artefakte sind, Medientechniken, sondern dass in ihnen einzelne Elemente sind, die immer und immer wieder auftauchen in der Medientechnikgeschichte. Sogar teilweise in Medientechnik heute finden sich noch ganz ähnliche Prinzipien der Feedback-Organisation von Signalen, die es schon vor 150, 200 Jahren gegeben hat.
Also wir konstatieren, es gibt einen starken Gegenwartsbezug hier, nichts nur mit alten Zeiten, sondern Bezüge aufzeigen zu dem, was es heute noch gibt und was es immer schon gegeben hat. Vor was stehen wir jetzt?
Das hier, das ist ein Theremin, das ist ein Musikinstrument aus dem frühen 20. Jahrhundert. Dieses Instrument hier ist jetzt nicht aus dem frühen 20. Jahrhundert, sondern es ist von Studenten unseres Instituts gebaut worden. Jetzt ist es gerade angegangen. Das Theremin ist im Prinzip so eine Art offenes elektronisches Bauteil, in das ich mich selbst als Spieler einbringe, indem ich mich davor bewege. Jetzt hört man gerade, wie sich der Klang verändert, indem ich meine Hände bewege. Also ich störe hier das elektromagnetische Feld durch zwei Antennen. Und da gibt es also Leute, die haben das zu einer richtigen, also man hört gerade, dass ich allenfalls als Industrial-Musiker brauchbar wäre, aber es gibt Leute, die haben das zu einer richtigen Kunstform entwickelt, Theremin zu spielen. Also die berüchtigte singende Säge und diese Geräusche, die man aus Gruselfilmen und so weiter und so fort kennt, die kommen oft auf diesen Geräten. Also wenn man sich Gruselfilme der 30er, 40er Jahre anguckt, da ist oft ein Theremin auf dem Soundtrack zu hören. Und wir lassen unsere Studenten das hier nachbauen, damit die Zusammenhänge von Elektronik und von Klangerzeugung kennenlernen. Also wie zum Beispiel ein Schwingkreis dazu in der Lage ist, eine Lautsprechermembran zu affizieren, sodass da bestimmt frequente Töne rauskommen.
Ich sehe weiterhin eine Schallplatte dort drüben liegen.
Ach so, ja. Dann muss ich mal das Theremin zum Schweigen bringen.
Das geht immerhin.
Das geht, ja. Wenn man ihm den Strom wegnimmt. Das ist ein Experiment, das zeige ich relativ häufig bei Führungen. Also Schallplatten sind ja zum Glück wieder so weit in Mode, dass jeder weiß, wie eine aussieht und wie sie eigentlich funktioniert, dass man eine Nadel auf die Schallplatte setzt und dass diese Schallplatte dann die Nadel diese Spuren abfährt, damit am Ende Musik zu hören ist. Und wir haben so ein kleines Gerät, das konnte man sich vor ein paar Jahren mal kaufen, das heißt Soundwagon. Das hat die Form eines VW-Busses. Ich glaube, das ist so, kommt sogar von VW, genau.
Wie so ein Spielzeugauto.
Ja, officially licensed bei Volkswagen, also ein Spielzeugauto. Das Besondere an dem Spielzeugauto ist, es hat aber auf der Unterseite eine Nadel. Und man kann das einschalten, kommt hinten eine Batterie rein, und dann kann man das auf einer Schallplatte rumfahren lassen. Und das mache ich jetzt mal mit einer besonderen Schallplatte. Wir holen jetzt mal einen Toten hier ins Signallabor, nämlich...
Insofern Sie sich als eine Auseinandersetzung mit dem Raum versteht, findet Sie sich dadurch nicht in Ihrem zeitgemäßen Charakter bestätigt. Doch kann der physikalisch-technisch entworfene Raum, wie immer auch er sich weiterhin bestimmen mag, als der einzig wahre Raum gelten?
Die Frage lassen wir jetzt mal unbeantwortet. Das war Martin Heidegger mit seinem Vortrag »Die Kunst und der Raum«. Auf Schallplatte, konnte man, also viele Intellektuelle haben sich das gerne ins Regal gestellt. Und ja, wofür ist das hier gut? Ich meine, wir haben
Aber noch kurz zur Zwischenerläuterung. Also da liegt diese Martin Heidegger Schallplatte und da fährt also dieses Spielzeugauto drüber, dreht seine Kreise und währenddessen hören wir diese Platte.
Genau, also im Prinzip eine, man könnte fast sagen, eine noch größere medientechnische Verhöhnung Heideggers Philosophie kann man sich kaum vorstellen, als sie in diesem Ambiente und auf diesem Gerät wiederzugeben. Aber es geht uns ja auch nicht so sehr um den Inhalt. Es geht nicht darum, uns zu rezipieren oder zu verstehen, was Heidegger mit die Kunst und der Raum gemeint hat, sondern dass Heideggers Stimme auf dieser Schallplatte eingefroren ist, als in medientechnischem Speicher, und wir die Metapher sozusagen mal wörtlich nehmen, seinen Spuren zu folgen, nämlich den Spuren, Spurrillen auf der Schallplatte mit einem Auto zu folgen. Wir verfolgen Heidegger mit einem Auto und seiner Stimme und bringen ihn so wieder zu Gehör. Jetzt könnte man, das mache ich in einem anderen Labor auch relativ häufig, jetzt könnte man diese Schallplatte mal unter das Mikroskop legen und könnte sich angucken, wie sich Heideggers Stimme eigentlich in diese Spuren eingegraben hat. Oder anders gesagt, wie sich die Stimme in diese Schallplatte eingegraben hat und Spuren hinterlassen hat. Und dann würden wir sehen, dass es hier in den einzelnen Spuren so verschiedene Rifflungen gibt, die dafür sorgen, dass entweder nach links oder nach rechts ein Ausschlag oder ein Geräusch auf dem Lautsprecher zu hören ist, was ja auch eine Art von Schrift ist, die aber eben nicht symbolisch, sondern im Realen stattfindet. Und mit diesem Auto können wir die reale Schrift nachfahren und können diese Stimme wieder zum Gehör bringen.
Sie reflektieren die Medien, Sie lassen sie nachbauen. Dürfen auch Normalbürger hier rein stolpern? Ist der Fundus offen für jeden theoretisch?
Der ist sogar praktisch für jeden offen. Und zwar haben wir hier eine Öffnungsstunde, einmal pro Woche eine Stunde. Das ist jetzt im Moment mittwochs. Da sitzt einer unserer studentischen Mitarbeiter hier und passt auf, dass die Tür offen bleibt, damit die Leute reinkommen können und beantworte den Fragen. Das wird auch gemacht. Dadurch, dass wir hier quasi gegenüber von der Museumsinsel sind, kommen die Leute vom Pergamon-Museum, wo sie jetzt gerade Geschichte im wahrsten, im emphatischen Sinne genossen haben und sind auf der Suche nach einem Restaurant, wo sie ein Bier trinken können und sehen dann, da ist eine Tür offen, da gucken die hier rein, da ist ein altes Radio, das hatte ich auch mal, komm, lass uns da mal reingehen. Und dann finden die sich hier auf einmal in diesem Ort wieder, wo sie erstmal vielen Technologien begegnen, die sie schon kennen, von früher, von damals, wo wir ihnen dann aber gleichzeitig sagen, dass es hier nicht um das damals geht, sondern ihnen anbieten, dass ein Museum, im Anführungszeichen jetzt verstanden, auch etwas sein kann, das ganz aktuell ist.
Und wer darauf Lust hat, der komme doch einfach in den Medienarchäologischen Fundus der HU Berlin und besuche Stefan Hölken hier. Hölken, vielen Dank für Ihre kompakte und begeisterte Führung.
Ja, herzlichen Dank auch Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
In den USA wird ab heute einer der größten Fälle von Kunstschmuggel verhandelt. Mehrere mutmaßliche Mitglieder einer Bande stehen in New York vor Gericht. Sie sollen über 3 Jahrzehnte Antiquitäten im Wert von über 140 Millionen Dollar verkauft haben. Darunter tausende Artefakte wie Statuen und antike Meisterwerke aus Indien, Afghanistan, Kambodscha, Pakistan und anderen Ländern. Einige Stücke werden demnach in weltbekannten Museen ausgestellt, von deren illegaler Herkunft wussten die dort Verantwortlichen nicht. Kopf der Bande soll der Besitzer einer New Yorker Kunstgalerie sein, der 2011 in Deutschland festgenommen wurde. In Berlin sind zum ersten Mal die Hip-Hop-Preise Hype Awards verliehen worden. Als bester Künstler wurde der gebürtige Rüsselsheimer Mero ausgezeichnet. Als beste Künstlerin die Schweizerin Loredana. Die Preise wurden ausgelobt, nachdem der Echo-Musikpreis vor einem Jahr abgeschafft worden war. Anders als bei den Echos werden mit den Hype Awards allerdings nur deutsche Rapper und Hip-Hopper gewürdigt. Ein überfälliger Schritt, findet der Rapper Sido.
Wir wurden sowieso immer ausgegrenzt und belächelt und nicht so richtig ernst genommen als Hip-Hopper. Und auch wenn wir die meistgehörte Musik in Deutschland sind, wurden wir immer so als letztes noch so ein bisschen mit abgefrühstückt und so. Das waren wir einfach leid und jetzt haben wir unseren eigenen Award.
Zum ersten Mal seit 20 Jahren sind die Einnahmen der Musikbranche in Deutschland im ersten Halbjahr wieder gewachsen, dank dem Audio-Streaming. Das teilte der Bundesverband Musikindustrie in Berlin mit. Mit über 780 Millionen Euro machte die Branche rund 8% mehr Gewinn als im Vorjahreszeitraum. Das sei dem Audio-Streaming zu verdanken, das ein Plus von fast 30% erwirtschaftete. Daneben habe sich die CD leicht stabilisiert, während Vinyl wieder Zuwächse verzeichne. Zwischen 1998 und 2012 hatten sich die Umsätze der deutschen Musikindustrie fast halbiert. Wissenschaftler haben die bislang ältesten Überreste menschlichen Lebens außerhalb Afrikas identifiziert. Das geht aus einem Artikel in der Zeitschrift Nature hervor. Demnach ist der schon in den 1970er Jahren im Süden Griechenlands ausgegrabene Teil eines Schädels mindestens 210.000 Jahre alt. Er sei damit noch einmal 16.000 Jahre älter als ein in Israel gefundener Oberkieferknochen. Das Fundstück hatte nach Angaben der Forscher unbeachtet im Museum der Universität Athen gelegen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Und es funkt Deutschlandfunk Kultur in ihr Empfangsgerät. Und was jetzt kommt, das ist von den Geschlechterverhältnissen mal was anderes als auf den üblichen Musikfestivals. Auf dem Heroines of Sound Festival, das morgen in Berlin startet, da gibt es ein All-Female-Line-Up. Was bedeutet, alle gespielten Stücke stammen ausschließlich von Komponistinnen. Den Auftakt macht ein Stück der Brasilianerin Laura Mello und Esther Schelander hat die Konzertprobe für uns besucht, die selbstkritische Konzertprobe.
Also was mir noch nicht so ganz klar ist jetzt, ist diese Sache, die wir haben bei zum Beispiel Minute 4.
Ja.
Das finde ich sehr unbefriedigend, muss ich sagen, diesen Klang, der da entsteht.
Vivaldi Saal Berlin. Ein Probenraum für die freie Szene der neuen Musik. Das Ensemble Lux NM probt hier das neue Stück der Komponistin Laura Mello. Es heißt Pitch In Note Out und ist für Saxophon, Posaune, Akkordeon, Klavier, Violoncello, Elektronik und Stimme.
Ja, passiert relativ viel im Klavier.
Ja.
Und ich spiele immer nur da, die,
ja.
da, da. Und es kommt, also es gibt sich nicht so richtig ein Gefühl von, da entsteht ein gemeinsamer Klang.
Dass ein Musiker nicht nur ausführen muss, was vor 200 Jahren geschrieben worden ist, sondern man kann sich als Person und als musikalische Persönlichkeit einbringen in die Musik und dass man auch gestalten kann, dass es nicht vorher alles in der Partitur sein soll. Das ist auch das Tolle in der Musik, das zusammen, das gemeinsam was machen und nicht, ich bin Komponist, ich sage, was ihr macht und ihr macht's. Also das gefällt mir nicht so.
Laura Mello hat Komposition in Brasilien studiert. Jahrelang hat sie klassische Stücke komponiert, hat Bratsche und Klavier in Orchestern gespielt. Heute interessiert sie sich für die experimentellen Formen der Musik.
Und dass man den Zufall auch reinlässt, also mit dem Zufall spielt, das finde ich auch für mich auch sehr spannend. Und sehr. Wenn ich in ein Konzert gehe, werde ich gern überrascht. Und wenn der Musiker auch sich selbst überraschen kann, während er spielt, das ist noch genialer.
Ah, du magst lieber White Noise?
Wirklich White Noise.
Das?
Ja. Und das ist aber alles, es ist einfach so in einer Atmosphäre, eine geräuschhafte Atmosphäre in dem Moment hier. Wo ich herkomme, spielt man selten zeitgenössische Stücke. Ich habe wirklich nicht danach gesehnt und als ich das erste Mal in Berlin war, war ich dann bei Ultraschall. Das war 2001, ich glaube, ich war so fasziniert. Das war für mich eigentlich sehr stark. Sobald ich Kontakt damit gemacht habe, die Stücke kennengelernt habe, war ich schon sofort fasziniert.
Auf dem Ultraschall, einem Festival für zeitgenössische Musik in Berlin, hört Laura Mello Musikstücke, die harmonische und tonale Regeln in Frage stellen. Ihr neuestes Stück reiht sich in diese Tradition. Es erforscht den Übergang von Klang zu Geräusch. Laura Mello geht es um Sprache im weitesten Sinne. Der Titel Pidgin, Note Out verweist auf Kreol- und Pidgin-Sprachen. Auf YouTube hat sie Werbungen in unterschiedlichen Sprachen gefunden. Diese haben die MusikerInnen in Noten transkribiert. Laura Mello geht es um die Dekonstruktion von Sprache, um Sprache als akustisches Material.
Das Pidgin in meinem Fall wäre was zwischen Sprache und Musik. Ein Konstrukt, ne? Anstatt einer neuen Sprache, ein Konstrukt, was keinen Namen ist, haben noch keinen Namen dafür. Ein musikalisches Pidgin, habe ich gedacht.
Am Freitagabend wird die Komposition im Berliner Radialsystem uraufgeführt. Immer noch gibt es weit weniger Komponistinnen als Komponisten. Und das, obwohl sich das Feld in den letzten Jahren stark verändert hat und viel für Geschlechtergerechtigkeit getan wird. Braucht es Festivals, auf denen ausschließlich Frauen spielen?
Es gibt auch nur männliche Festivals, obwohl die nicht so verkauft werden. Ne? Ich meine, das ist einfach, man braucht es schon. Ne? Ich wünsche mir eine Welt, wo man das nicht machen muss. Ich bin für eine Repräsentation von der Realität. Also es sind 50-50 ungefähr. Und das muss auch repräsentiert sein. Ne?
Ja, aber 100-0 geht ja vielleicht auch mal in Ordnung. All-Female-Line-Up auf dem Heroines of Sound Festival. Dieses Festival ist zu erleben von morgen bis Sonntag im Radialsystem in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur.
Sie hören den Soundtrack zum Manga, um den es jetzt geht. T-Rex mit 20th Century Boy. Jetzt noch ein Plural draus gemacht, dann haben wir es. 20th Century Boys. Das ist die Manga-Serie, nein, das Manga-Epos trifft, ist eher von Naoki Urasawa. Das ist hierzulande gerade von Panini wieder veröffentlicht worden. Zunächst 4 Bände und zwar zum 20-jährigen Jubiläum der japanischen Erstveröffentlichung. Über die 20th Century Boys, die in Japan stilprägend waren und in Deutschland bisher eher unterm Radar flogen, spreche ich mit dem Japan- und Manga-Experten Björn Eichstädt. Tag, Herr Eichstädt.
Guten Tag.
Zunächst zum Inhalt. Grob gesagt geht es um Kinder, die denken gemeinsam über apokalyptische Zukunftsszenarien nach, die dann später auch wahr werden. Was für mich eher nach beschwerter Kindheit und dann auch einem später beschwerlichen Erwachsenenleben klingt. Was geschieht genau?
Ja, also um Kinder geht es tatsächlich erst im zweiten Schritt. Im ersten Schritt geht es um einen jungen Mann namens Kenji, der in einem japanischen 24-Stunden-Supermarkt arbeitet, dort eher ein nicht sehr aufregendes Leben führt und der sich durch verschiedene Ereignisse an seine Kindheit erinnert, in der er einerseits Rockstar werden wollte und eben auch T-Rex sehr gerne gehört hat und andererseits mit einer Bande von Freunden gemeinsam die Sommerferien verbracht hat, Lager gebaut hat und im Rahmen dieser Aktivitäten dann eben auch ein Buch erfunden hat, gemeinsam mit diesen Freunden über die Zukunft. Und in der Zukunft passieren dann allerlei Dinge und Kenji denkt sich in seiner Kindheit dann eben aus, dass er dann die Welt rettet nach allen möglichen apokalyptischen Ereignissen. Und dann treten diese tatsächlich ein und er erinnert sich und fragt sich, wer könnte dahinter stecken.
Jetzt mag man schon an, wenn man diesen T-Rex-Titel hört, dieses T-Rex-Hören, das passiert so in den 70ern, also die Kindheit auch in den 70ern und die Zukunft im Manga, die spielt dann ja schon zumindest teilweise, wenn ich das richtig gesehen habe, vor unserer Zeit, also vor 2019. Funktioniert dieses Konstrukt denn in unserer zumal westlichen Gegenwart? Oder sind wir ständig aufgerufen, jetzt in dieser Manga-Reihe uns zurückzuversetzen und popkulturelle Referenzen zu verstehen, die, wenn überhaupt, dann nur übers Langzeitgedächtnis noch funktionieren?
Also tatsächlich funktioniert das erstaunlich gut. Das Buch selber ist ja im Jahr 1999 in Japan erstmals erschienen. Das war, wenn man sich zurückerinnert, die große Zeit der Millenniumswende, wo alle vom Jahr 2000 gesprochen haben und die Zukunft und der Umbruch stand vor der Tür. Das ist so der Aufhänger. Tatsächlich ist es aber so, dass viele Dinge, die in diesem Buch oder in diesem Manga vorkommen, sehr nah an dem dran sind, was sich tatsächlich ereignet. Das heißt, es geht auf einmal um globalen Terrorismus. Es geht auf einmal darum, dass Japan einen erneuten Aufschwung erlebt, dass die Weltausstellung des Jahres 1970 aus der Jugend dieser Kinder im Jahr 2015 wieder nach Japan kommt. Und das passiert ja jetzt tatsächlich fürs Jahr 2025. Also da sind viele Dinge dran, die relativ nah an unserer Gegenwart auch sind. Und die Bände, die liefern einem doch so die Möglichkeit, auch ein bisschen zurückzuschauen, was wurde da richtig gesehen. Es hat so prophetische Züge auch. Und gleichzeitig gibt es sehr, sehr schöne Einblicke von den 50er Jahren eigentlich bis in die Gegenwart zu Japan, zur japanischen Gesellschaft, zu verschiedenen Entwicklungen. Aber alles so subtil eingestreut, dass ich eben gerade nicht irgendein Pro-Seminar zur japanischen Geschichte besucht haben muss, um das zu verstehen.
Ja, aber nichtsdestotrotz deutet sich doch eine sehr komplexe erzählerische Ebene an, die auch mit den Zeitebenen spielt. Sie haben es, durfte ich lesen, verglichen so ein bisschen mit Stephen Kings S, nur in komplexer. Wie sind die Boys denn stilistisch einzuordnen? Welchen Stil hat der Zeichner?
Das ist eigentlich ein sehr realistischer Zeichenstil. Wir haben ja häufig Mangas, die eher nach dem Klischee mit diesen großen Augen und den süßen Gesichtern. Hier sind wir eher im realistischeren Bereich. Nicht fotorealistisch, aber doch Menschen sehen wie Menschen aus und nicht wie kleine Puppen mit riesigen Augen. Sehr detailliert, sehr detailgetreu gezeichnet. Eben auch mit vielen Referenzen an japanische Architektur, an japanische Kunst und für jeden, der sich für Manga auch nur im Ansatz erwärmen kann, wirklich eine große Empfehlung vom Zeichnerischen bis zum Erzählerischen.
Ja, wie ist es denn aber zu erklären, dass die Manga-Reihe in Japan erfolgreich war, in Deutschland aber quasi unbekannt veröffentlicht sind die Boys ja hierzulande schon?
Ja, das ist eine gute Frage, die natürlich schwierig zu beantworten ist. Eine Möglichkeit, die ich da sehe, ist, Urasawa selber hatte in Japan, als 20th Century Boys veröffentlicht wurde vor 20 Jahren, schon eine relativ lange Historie. Das heißt, er hat sich über verschiedene Stadien, die Veröffentlichung in verschiedenen Manga-Magazinen, was ja in Japan der primäre Veröffentlichungsträger ist, hochgearbeitet und einen gewissen Status erlangt. Und von da aus kam dann diese Serie, die dann in Japan auch noch mit diversen Manga-Preisen ausgezeichnet wurde, was natürlich immer noch mal so ein Schub ist. Solche Manga-Preise haben wir in Deutschland ja gar nicht. Das ist ja auch nicht unsere Kultur. Und 20th Century Boys war auch dann meines Wissens nach mit die erste Veröffentlichung, die auf Deutsch erschienen ist. Das heißt, es gab nichts, worauf man aufbauen konnte. Mhm. Und die Serie erschien dann, war erstmal sehr unerfolgreich in der ersten Hälfte der 2000er. Und da ist dann was Spannendes passiert. Der Verlag hat nach 8 Bänden erstmal beschlossen, das einzustellen. Es gab aber wohl eine Gruppe an Hardcore-Fans, die möglicherweise auch mit im Verlag saß, die nicht akzeptieren wollten, dass diese tolle Serie eingestellt wird. Und so wurde daraus ein Print-on-Demand-Buch gemacht, was zur damaligen Zeit doch noch revolutionär war. Und 2 oder 3 Bände sind dann quasi nur auf Abonnement hin veröffentlicht worden an die direkten Käufer. Und daraufhin, weil das ganz gut lief, wurde dann beschlossen, die Serie fortzuführen. Also ich glaube, so total unerfolgreich war sie nicht, aber sie war eben eher
beschränkt auf eine sehr harte deutsche, übersichtliche Szene. Fan-Community.
Ja, genau.
Yeah. 20th Century Boys. 4 Bände bisher auf Deutsch erschienen. Je 19 Euro das Stück. Björn Eichstätt, danke für die Rezension derselbigen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Timo Grampes.